Tag Christian, schön, dass du wieder bei dem Podcast mit dabei bist.
Hallo Henrik.
Lass uns doch mal ein Thema heute streifen, was sehr technisch ist, aber ich glaube für die Hochschulen, wie für alle Bereiche, spannend wird, disruptiv wird. Das Thema, du weißt, was kommt, ne? Der Chatbot von OpenAI, GPT-4, die aktuelle Version. Meine Frage an dich einleitend, was heißt das für deine Lehre, dass dieses Tool jetzt für die Allgemeinheit verfügbar ist?
Also es wird dich nicht überraschen zu hören, dass mich das ganz schön beschäftigt. Und du hast eben schon das Wort disruptiv verwendet und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Mein Bauchgefühl ist es, dass das die Hochschullehre, wie wir sie heute vielerorts kennen, oder die Hochschullehre vielleicht weniger als die Hochschulausbildung, wahrscheinlich massiv verändern wird. Ich frage mich jetzt schon, wie gehen wir zukünftig mit schriftlichen Arbeiten um? Und was macht diese künstliche Intelligenz mit unserer Kompetenz, schreiben zu können? Ja, das ist ja was, wo wir uns heute schon manchmal die Haare raufen. Ja. Und wird das jetzt alles noch beschleunigt? Was passiert damit? Aber ich glaube, du bist bei diesem Thema schon, weil du wesentlich technikaffiner bist als ich, natürlich viel tiefer drin. Nämlich, ich fände es gut, wenn du mal einsteigst und mal so deine ersten Erfahrungen machst. Du hast mir neulich schon berichtet, dass du viel damit experimentierst, es viel anwendest. Vielleicht ist es ein guter Einstieg und dann können wir mal gucken, wie es uns hinführt.
Genau, also kann ich gerne mal machen. Also an sich, meine diese KI, ich will auch da jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich jetzt auch kein KI-Experte bin, aber diese Large Language Models, es ist ein neuronales Netz, also er sagt, das trainiert wird mit Texten. Das heißt, es lernt einfach, welche Worte auf Worte folgen müssen. Also dass er einfach lernt, wenn ich sage, das Haus ist, und dann hat er gelernt, ja gut, Häuser sind halt weiß, weil sie eine weiße Wand haben, dann weiß er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass das Wort nach das Haus ist, weiß ist und nicht grün, weil die meisten Häuser einfach nicht grün sind. Und das kennen wir schon seit vielen Jahren, dieses Konzept der KI und dieser neuronalen Netze. Das wird auch schon ganz oft angewendet, ohne dass wir das wirklich aktiv mitbekommen. Ich denke, dieser GPT-4 und die Vorgängerversion, die jetzt ja vor Weihnachten veröffentlicht wurde, hat es jetzt einfach noch mal viel greifbarer gemacht, weil ich es einfach als normaler Mensch einfach bedienen kann und sehe, was passiert. Man darf halt auch nicht vergessen, was diese Systeme nicht können. Sie können halt nur Texte generieren, sie können nicht rechnen und sie können auch nicht denken. Da gibt es also die ersten Diskussionen eher aus der philosophischen Ecke. Oh, haben die ein Bewusstsein, diese Systeme? Nee, also das ist aus technischer Sicht sehr klar, dass da hat keiner ein Bewusstsein oder ist sich seiner bewusst. Müssen wir einen Philosophen einladen, der uns erklärt, was Bewusstsein überhaupt bedeutet. Aber da haben die natürlich nicht. Es ist ein reines mathematisches System, was auf Basis von Wahrscheinlichkeiten Text generiert. Das sieht super aus. Die Qualität ist Wahnsinn. Werden wir jetzt gleich mal diskutieren, was das jetzt für die Hochschule heißt, aber auch fürs unternehmerische Umfeld. Aber am Ende ist das dumm. Das sieht nur gut aus, ist aber hinter der Fassade ein mathematisches System. Und ich glaube, wenn man das schon mal so im Hintergrund hat, braucht man sich jetzt keine Sorgen haben, dass wir jetzt in 5 Jahren von KI-Maschinen beherrscht werden und menschliche Sklaven sind, wie das in so Science-Fiction-Filmen gerne mal auftauchen.
Ja, also das befürchte ich auch überhaupt nicht. Also ich glaube, es gibt ein paar interessante Themen, die wir hier ansprechen sollten. Also das eine ist logischerweise ganz naheliegend, was bedeutet das für schriftliche Leistungen, die Studierende erbringen? Ich glaube, hier wird es eine massive Auswirkung haben, die wir da jetzt ganz kurzfristig, also ich glaube, in einem Affenzahn erleben werden. Das zweite Thema ist, wie gut kann das jemals werden? Das müssen wir uns mal fragen. Und ein drittes Feld, was ich in diesem Kontext super spannend finde, ist wir haben ja jetzt viele Jahre, also was wird es für eine Bedeutung in der Praxis haben? Was wird es mit unserem Berufsleben tun? Ja? Wir haben ja jetzt alle davon geredet immer, dass ja womöglich demnächst Drohnen von irgendwelchen E-Commerce-Firmen uns die Pakete in den Garten schmeißen oder ein fahrerloses Zustellauto uns Pakete bringt oder in überhaupt den ganzen Logistikzentren ja sowieso nur noch Roboter rumfahren und Produktion ja auch nur noch von Robotern gemacht wird. Das waren ja eigentlich solche Fiktionen, über die wir jetzt viel geredet haben. Und solange wir als gut ausgebildete, wissende, denkende Menschen da am Start sind, sind wir safe, nichts kann passieren. Und ich glaube, was wir jetzt gerade beobachten, ist ja ein Stück weit das Gegenteil. Nämlich, dass es jetzt tatsächlich Jobs sind von im Zweifelsfall mal gut ausgebildeten Leuten, die zur Disposition stehen, und dass wir viel zu wenige Paketausträger und Logistikfachleute haben, dass die Knappheit also ganz woanders ist und dass diese künstliche Intelligenz angreift in der Wissensgesellschaft. Und das finde ich ganz interessant, ein bisschen gruselig, weil ich noch nicht so genau weiß, was damit passiert, aber eigentlich auch nur ein bisschen gruselig, weil, wie du eben gesagt hast, es heißt nur Intelligenz, aber es ist keine Intelligenz. Ja, es kann ja immer nur lernen von Texten, die im Internet verfügbar sind, Texten, die es selber neu sozusagen entwirft und die wir dann nicht als totalen Quatsch verwerfen. Das ist ja ein bisschen inzestiös, würde ich es nennen. Da kommt neues Kreatives hinzu.
Ja, genau, die Kreativität liegt immer noch im menschlichen Geist. Das kann die KI nicht. Ich denke, manches wirkt kreativ. Wenn ich jetzt das Beispiel der Hochschule bringe, wenn ich sage, lieber GPT, bau mir doch mal eine Struktur für meine Vorlesung, das ist das Thema. Das macht er, das wirkt dann kreativ, aber auch nur, weil er gelernt hat, wie sehen Vorlesungen, was ich zur Photovoltaik aus seinem Bundes an Hochschulkursen, an Curricula. Und da baut er dann was Neues zusammen, was super hilfreich ist und uns auch viel Arbeit erleichtert im täglichen administrativen Stress, in Anführungszeichen, den wir ja auch an den Hochschulen dann haben, weil wir da auch viel Papier produzieren müssen. Und das ist, da kann er helfen, aber das ist nicht kreativ, das ist richtig. Was du jetzt gerade sagtest mit der Auswirkung auf das Berufsleben, gebe ich dir vollkommen recht. Also diese, ich sage mal, mittleren Verwaltungsberufe, bezeichnen wir sie mal so, also ich sage mal Buchhaltung, städtische Verwaltung, solche Dinge, die schon eine Ausbildung benötigen, damit ich halt mein Fachwissen habe, damit ich da auch gut in dem Job bin. Aber ich glaube, der Bereich wird durch diese KI-Systeme echte Probleme bekommen. Ich denke, man sieht das ja bei Krankenkassen, da kannst du ja dann deine Arztrechnung zum Beispiel abfotografieren, hochladen und kriegst dann innerhalb von 5 Minuten sogar schon deine Erstattungsbestätigung, weil ein KI-System erkennt, auch bei dem Rezept von dem Arzt, das gab es schon 2-mal, das ist das Folgerezept, das Medikament passt zur Diagnose, das passt zu dem Patienten und da muss kein Mensch mehr drauf gucken. Das heißt also in dem Bereich, auch irgendwie Rechnungsbuchungen im Unternehmen, das ist ja ein riesen Wasserkopf, in Anführungszeichen, das ganze Buchhaltungsthema, Geschäftsberichte, das ist Wahnsinn. Und da ist KI jetzt ja schon im Einsatz und ich glaube, das wird da zu Verwerfungen führen.
Also davon bin ich auch sehr überzeugt. Ich glaube, dass sich da ganz schnell, also in einer höheren Geschwindigkeit, als wir das alle erwartet haben, viel ändern wird. Was ganz spannend ist, das haben wir eben auch angesprochen, was macht's denn mit den Leuten, die bei uns studieren? Die wir dazu nötigen, Seminararbeiten abzugeben oder Abschlussarbeiten oder so, mit der womöglich bald irrwitzigen Vorstellung, dass sie das selber geschrieben hätten. Also da glaube ich, werden wir uns auch was einfallen lassen müssen. Ich selbst mache schon seit vielen Jahren keine, auch weil wir an der Hochschule für angewandte Wissenschaften ja tätig sind, keine echten Paper-Seminare mehr. Das heißt wirklich, sich intensiv über ein ganzes Semester mit wissenschaftlichen Publikationen auseinanderzusetzen. Das habe ich in meinem Studium noch ganz normal gemacht. Das habe ich schon zugunsten von sogenannten Case Studies, also wie das an US-amerikanischen Business Schools vor allem angewendet wird. Das ist die Urform vom problembasierten Lernen. Das mache ich, da muss man gar keine Papers schreiben und auch keine Papers lesen, sondern da muss man ein betriebswirtschaftliches Problem erkennen und dann Lösungsstrategien erarbeiten. Aber, und das wird davon jetzt auch erstmal unberührt sein, weil ich ja immer noch in solchen Veranstaltungen mit den Studenten eben über diese Probleme und dann Lösungsansätze diskutiere. Und dann sieht man ja, ob er es kapiert hat oder nicht. Und ich glaube, dieser Prozess eines Wandels, Wissenschaftlichkeit zu Ungunsten von problembasierten Lernmethoden, der wird sich nochmal beschleunigen. Und ganz ehrlich, was machen wir denn jetzt mit einer Seminararbeit, die uns vorgelegt wird? Sollen wir die glauben oder nicht?
Ja, das ist genau das Problem, denn tatsächlich, ich habe das mal ein bisschen auch ausprobiert und ja auch schon mal diskutiert, dass halt die Tools, die solche Plagiate, wobei so ein KI-generierter Text, ich glaube, also nach jetziger Rechtsauffassung kein Plagiat ist, die erkennen dieses oder können nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt Mensch geschrieben oder ist das jetzt von der KI generiert? Auch da muss man überlegen, was, also wer schreibt das? Ne? Ich denke, wir als erfahrene Profs haben einen anderen Schreibstil, als wenn ich jetzt gerade im Studium einsteige. Da ist meine Sprache sicherlich noch nicht auf diesem wissenschaftlichen Niveau. Aber das kann die KI jetzt schon sehr gut und künftig noch viel besser. Wobei auch da ich mir hier die Frage stelle, das Plagiieren hat ja früher auch schon geklappt. Ne? Da sind ja auch schon der eine oder andere Politiker mit seiner Doktorarbeit drüber gestolpert. Das heißt halt auch, das ist ja kein neues Phänomen, das ist was Neues, dass du jetzt einfach ein neues Werkzeug hast, was noch schneller dir diese Texte generieren kann. Vorher musste ich halt viel Copy-Paste machen. Jetzt macht es die KI für dich und du kannst dabei 2000 Kaffee trinken und hast dann eine fertige Abschlussarbeit. Ne? Also das kann das System ja tatsächlich. Das heißt, für uns als Professorenschaft, wir müssen noch kritischer diese Texte hinterfragen. Aber auch früher mussten wir die Quellen prüfen. Ne? Diese Systeme können ja Quellen angeben zu dem Text, den sie generiert haben. Die sind aber ausgedacht. Ne? Dieses Halluzinieren von KI, dass diese Systeme dann einfach sagen, der Abschnitt, der ist von Huber, Müller und Schmidt im Jahre 2018. Genau, also es gibt zwar Huber, Müller und Schmidt und die haben vielleicht auch was zu dem Thema publiziert und es gibt auch das wissenschaftliche Journal, aber in der Kombination gibt es das so nicht, weil das diese KI so auch gar nicht kann. Die ist ja gar nicht in der Lage, Quellenarbeit zu machen. Es sieht aber gut aus und wenn ich jetzt als Prof sage, ach komm, ich habe sowieso keine Lust auf das Thema und auf den Studenten oder die Studentin, ich hake das einfach ab, 2- und alle sind zufrieden. Das ist schon jetzt eine andere Herausforderung und das wird jetzt die Sache nochmal verändern. Aber auch das ist eigentlich nur ein Kampf gegeneinander. Es wird dann auch KI-Systeme ergeben, die dann diese KI-Texte erkennen können.
Als solche identifizieren, sozusagen KI-Plagiarism Finder sozusagen.
Genau. Das wird kommen. Aber dennoch ist es halt eine wahnsinnige Unterstützung. Also wir werden so eine Antwort, E-Mail, ein Anschreiben mal formulieren. Diese Arbeiten, die nicht schwer sind, aber doch einen aufhalten, ne, weil du dann doch immer eine Viertelstunde überlegen musst, wie schreibe ich dir jetzt einen Brief oder Presseerklärung. Das fütterst du, das System, mit ein bisschen Content und dann generiert er dir einen Text, der vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube auch, weiß ich, die Tage in der Zeitung oder in den Medien, dass Springer dabei ist, das jetzt auch für die Springer-Medien umzustellen, also weniger menschlicher Journalismus, mehr KI-Journalismus. Das ist auch eine sehr interessante, aber gleichzeitig gefährliche Entwicklung, weil die Systeme ja einfach auch irgendwelche Falschmeldungen produzieren können, die viel beschworenen Fake News. Und weil es so schnell geht, kannst du damit das Netz fluten mit so einem Blödsinn. Und das ist natürlich eine Sache, muss man halt berücksichtigen, dass das geht. Aber auch das, ganz ehrlich, geht heute auch schon. Das ist nichts Neues.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nichts Neues. Und ich sehe eher jetzt mal ein halb volles Glas. Das ist was, was Arbeit auch massiv erleichtern wird zukünftig. Und ganz ehrlich, Henrik, es ist ja auch nicht aufhaltbar. Das Einzige, was wir machen können, ist, sich damit arrangieren und es sinnvoll in unserer Tätigkeit, in unserer Ausbildung einzubinden. Ich würde es niemals verteufeln, weil es jetzt da ist, weil wir sehen, wann ist es auf den Markt gekommen? Es ist ein halbes Jahr her, Pi mal Daumen. Ja? Ja. Und jetzt entwickelt sich das ja in den paar Monaten schon in einer sensationellen Geschwindigkeit zu völlig neuen Qualitäten. Lass uns mal ausmalen, wie das in 2 Jahren aussieht. Ja, also klar. Man kann ja gar nicht ohne, man muss es einfach akzeptieren und adaptieren. Und adaptieren heißt womöglich, dass ich weniger Wert lege auf wissenschaftliche Ausarbeitungen, sondern wenn es Ausarbeitungen gibt, dann muss es auch eine dazu gepaarte Prüfungsform geben, wo die Studis unter Beweis stellen können, / müssen, dass sie den Text, den sie da präsentieren, auch wirklich kapiert haben und dass sie wissen, ja, was es bedeutet, was dahinter steckt. Und das ist die Veränderung, glaube ich, die wir vornehmen müssen. Das, was heute bei uns ist es ja üblich, dass Abschlussarbeiten im Rahmen eines Kolloquiums verteidigt werden. Und ich stelle mir das eigentlich so vor, dass die Bedeutung des Kolloquiums einfach wachsen wird.
Ja.
Und da wird es eine Verschiebung geben. Die geben eine Arbeit ab. Ich glaube, etwas schriftlich zu verfassen, einen Text zu schreiben, das ist ja immer noch, zumindest mal heute, eine relevante und wichtige Kompetenz. Und jetzt müssen wir halt dann zusehen, dass wir sicherstellen, dass sie auch diesen Text kennen und seine Bedeutung, seine Vor- und Nachteile, was auch immer damit einhergeht, vollständig erklären können. Und das ist einfach eine Änderung im Ablauf. Und damit muss man jetzt umgehen lernen.
Genau, vor allem, weil ich dann auch denke, diese Unterstützung, die dann die KI liefern kann, bei der Entwicklung solcher Texte, ne, du kannst ihm ja Text geben, dann schreibt er dir eine Zusammenfassung. Das heißt also, er ist in der Lage, komplexe Inhalte anders nochmal darzustellen. Also der ganze Lernprozess wird ja umgestellt und kann auf die individuellen Lernprioritäten von Studierenden angepasst werden. Und wenn ich jetzt sage, ich kann besonders gut rechnen, das kann so ein KI-Texttool natürlich nicht so gut, aber er kann dir halt, ne, helfen in deinem Entwicklungsprozess, dich dabei unterstützen. Und das sind dann Dinge, die müssen wir, glaube ich, jetzt an der Hochschule, aber eigentlich auch an der Schule. Und da ist eigentlich meine viel größere Sorge, dass die Schulen diesen Sprung nicht mitmachen können. Aber auch da, ne, ganz ehrlich, Hausaufgaben, die meisten kannst du dir jetzt ganz in die Haare schmieren. Das funktioniert nicht mehr. Ich brauche keinen Aufsatz mehr im Deutschen oder Englischen schreiben. Und abgeben, das macht komplett die KI, wenn ich wollte.
Absolut. Ja.
Das ist schon das echt.
Die Ausbildungseinheiten müssen das adaptieren. Und was mich insgesamt beängstigt, aber da wird vielleicht die künstliche Intelligenz, also ChatGPT und Co., wird noch einen Booster geben. Aber ich glaube sowieso zu beobachten, auch an meinem eigenen Kind, dass die Sprachkompetenz aufgrund der heutigen Art zu kommunizieren in Snapchat und TikTok und so weiter, dass die sowieso schon unter die Räder gekommen ist. Wenn ich mir vorstelle, was ich teilweise für Nachrichten von Studenten bekomme, die mich per E-Mail zum Beispiel anschreiben, um irgendwas zu klären, da falle ich vom Glauben ab. Das hätte ich mir vor 20 Jahren nicht erlaubt, eine solche Nachricht an einen Prof zu schreiben. Ich habe manchmal den Eindruck, die tippen irgendwas runter, als ob sie es gerade in WhatsApp tippen würden.
Ja.
Und dann drücken die auf Senden und dann ist es weg, ohne dass sich noch jemand mal die Mühe macht, da nochmal drüber zu lesen, irgendwelche orthografischen, grammatikalischen, stilistischen Rahmenbedingungen beachtend. Das ist ein totaler Untergang von Sprachkultur. Den glaube ich schon zu fühlen. Und ich glaube, das wird durch ChatGPT nicht besser werden. Ich habe eine Nachricht entwickelt, das passt hier, glaube ich, ganz gut. Also wenn das zu arg ist für meinen Gemütszustand, was ich da an Nachrichten bekomme. Ich habe eine Vorlage, die lautet: Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Nachricht habe ich erhalten. Sie entspricht im Hinblick auf Orthographie, Grammatik und oder Stilistik nicht den Anforderungen an eine angemessene Kommunikation mit mir. Mit freundlichen Grüßen, Christian Kandott.
Ja, gut.
Sag ich den Studis auch am Anfang. Wenn ihr irgendwann eine komische, für euch womöglich auf den ersten Blick kryptische Nachricht von mir bekommt, die ungefähr so klingt, dann lest einfach nochmal ganz in Ruhe über die Nachricht, die ihr mir geschickt habt. Da war irgendwas nicht in Ordnung mit. Weil ich es aufgegeben habe, auf dem Niveau zu kommunizieren, da sage ich, nee, das will ich nicht mehr. Ich will mich an diesem kulturellen Untergang auf gar keinen Fall beteiligen. Und wer was von mir will, muss klare deutsche oder englische Sätze schreiben, die irgendwie durchdacht sind, Anfang und Ende.
Ja, genau.
Groß- und Kleinschreibung.
Das macht dir jetzt dann demnächst der GPT, dass du dann quasi diesen wilden Text einfach runterhackst und dann auf den Knopf druckst, bitte einmal gerade ziehst und bumm, steht da ein hochwissenschaftlich im Stile des englischen Königs formulierten E-Mail. Und du musst erstmal gucken, was der eigentlich von dir will. Also tatsächlich, sicherlich, wenn man so ein bisschen traditionell denkt, eine gefährliche Entwicklung. Man sagt, oh Gott, die Sprachkompetenz geht komplett verloren. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, so ist die Entwicklung, damit müssen wir umgehen. Dafür hast du dann andere Kompetenzen. Das hat ja nichts damit zu tun, ob du schlau oder dumm bist. Der IQ bleibt ja der gleiche. Ja. Es verschieben sich einfach nur die Aufgaben. Und wer kann denn heutzutage noch, ich weiß nicht, ein Schwein schlachten, was unsere Großeltern vielleicht noch konnten, oder noch irgendwie Socken stricken oder was früher halt ganz normal war. Das sind Dinge, das braucht diese moderne Gesellschaft heute so in der Form nicht mehr. Und der nächste Schritt ist jetzt halt die Integration der KI in den Alltag mit allen Vorteilen und Nachteilen. Ne? Das ist so. Also KI wird auch weiter in der Lage sein, automatisiert, weiß ich, über irgendwelche Drohnensysteme Menschen zu töten. Also das haben wir jetzt ja auch schon. Technik ist nie gut und schlecht. Das ist immer das, was wir draus machen. So ist die Entwicklung nun mal. Ein Punkt, der mich nochmal interessieren würde, bei der Auswirkung auf das Berufsleben. Was passiert im Bereich von Geschäftsmodellen? Ich meine, du bist ja Experte für diesen Bereich. Denn ich denke, dass vor allem digitale Geschäftsmodelle sich komplett verändern werden. Also Beispiel, das ganze Werbeumfeld im Internet wird ja sich verändern, denn ich muss jetzt ja nicht auf irgendwelche Koch-Webseiten gehen für ein Rezept, sondern ich frage die KI, ich habe hier noch, weiß ich nicht, 1 Liter Milch und noch 500 Gramm Mehl und 2 Eier und ein bisschen Salz, was mache ich da draus? Und dann schlägt ihr ein Rezept vor. Das heißt, für solche, ein Beispiel, aber für solche Seiten, die ja vom Werbegeschäft leben, bricht ja das Geschäft zusammen, auch für Google. Ne? Wenn ich die Suchmaschine nicht mehr bediene, sondern die KI nach Dingen frage. Was glaubst du, was heißt das für Geschäftsmodelle von etablierten Unternehmen? Was wird sich da verändern?
Also du hast das Schlüsselwort am Schluss gesagt, nämlich etablierte Unternehmen. Ich glaube, die Geschäftsmodelle, die du gerade genannt hast und die du im Kopf hast, das sind ja überwiegend noch relativ junge, innovative Geschäftsmodelle, die damit umgehen. Und ich glaube und hoffe, dass die flexibel und dynamisch und kreativ genug sind, das in ihre Geschäftsmodelle einzubetten und die zu ändern. Das ist sowieso eine meiner Grundregeln, wenn ich auch im Hinblick auf Geschäftsmodelle unterrichte. Ein Geschäftsmodell, das ist permanent, ständig, ununterbrochen in Bewegung. Und wenn wir manchmal beobachten, siehe dieser Tage Galeria Kaufhof, dass Unternehmen kaputt gehen, dann oftmals nur, weil sie ihre Geschäftsmodelle nicht in der entsprechenden Dynamik an die Umgebung angepasst haben. Und ich glaube, die Geschäftsmodelle, die du nennst, und dann nehme ich jetzt mal ganz konkret das Beispiel, Marketingtexte, zum Beispiel in allen möglichen Webkanälen. Ich glaube, da wird es eine enorme Effizienzverbesserung geben, weil das ist nämlich das ist ein knappes Gut. Ich selber war mal an einem E-Commerce-Startup beteiligt, wo wir einen Haufen Geld ausgegeben haben, damit uns jemand originäre Texte für Produkte schreibt. Einfach nicht Das findet Google normalerweise nicht so cool, wenn du in deinen Produktbeschreibungen einfach die Texte von anderen Anbietern oder den Herstellern reinkopierst. Dann merkt Google sofort, oh, die haben nur Copy-Paste gemacht, das wird nicht gut gerankt. Das heißt, der Schlüssel sind immer originäre Texte. Und die herzustellen, bei uns waren das damals Tausende von Produkten, die mit Beschreibungen versehen werden mussten. Das war ein irrsinniger Aufwand und es war verrückt teuer. Wir hatten da Freelancer überall beschäftigt, die uns diese Texte verfasst haben. Ich glaube, eine Firma in diesem Brit, die mit solcher künstlicher Intelligenz gut umgeht und das zum Beispiel nutzt, um neue originäre Marketingtexte zu definieren, das wird ein Booster sein. Ich glaube nicht, dass die Geschäftsmodelle auf der Nase liegen. Ich glaube, die werden sich anpassen und erfolgreicher damit sein sogar. Und um das klar zu sagen, ich wiederhole das jetzt nur noch mal, um einen Strich drunter zu machen. Ich glaube nicht, dass das zu einer erheblichen Beschädigung führen wird für Unternehmen, die flott genug sind, das zu adaptieren, das nicht zu verteufeln, anzupassen und in ihr Geschäftsmodell zu integrieren. Ich glaube, das ist immer der Schlüssel.
Ja, also denke ich auch. Deswegen der klare Appell, sich jetzt mit dem GPT mal zu beschäftigen, mal rumzuspielen. Ich meine, der kann auch witzige Sachen machen, ob das jetzt Reiseplanung ist oder irgendwelche Liebesgedichte für Partner, Partnerin zu verfassen. Das macht er auch ganz brav. Aber zu überlegen, wie das konstruktiv funktionieren kann, das fängt ja schon an mit, weiß ich, Bewerbungen, Lebensläufe verfassen. Ja. Wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, kann der einem das Anschreiben verfassen, den Lebenslauf vernünftig formatieren und auch unterstützen bei, was ich bereite mich dann auf das Bewerbungsgespräch vor, worauf muss ich achten, was soll ich mir vielleicht angucken, eine Unternehmenswebseite, mal so ein paar Kennzahlen. Und das, was ich mir sonst aus Büchern vielleicht oder aus Internetseiten zusammensuchen muss, kriege ich dann komprimiert, weil das ja dann wieder die Stärke von diesen Texttools ist, weil sie gelerntes Wissen reproduzieren können. Neues, Kreatives schaffen sie halt nicht. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei der dritten Frage, die du ganz am Anfang aufgeworfen hast. Wo geht die Reise jetzt noch hin? Also was können diese Tools, wenn wir jetzt mal eine, zwei, drei Generationen weiterdenken, wo stehen wir denn in 5 Jahren? Also stehen dann wir hier noch oder lassen wir dann die KI den Podcast Klima und Kohle machen, weil die KI unsere Sprache gelernt hat und dann sagen wir, ja, das ist das Thema, macht ihr mal. Wird das passieren? Was glaubst du?
Da fehlt mir die Fantasie dafür. Das glaube ich nicht, weil das ist, was ich ja eingangs auch sagte, die sind ja null kreativ. Was, wenn ich das mal ganz platt darstelle, was eine künstliche Intelligenz ja nur könnte, ist Sachen recyceln aus dem Internet, irgendwie ein Patchwork zusammenbauen, was professionell und gut klingt, klar, aber keine eigenen Ideen einbringen. Einfach nur neue Kombinationen erstellen aus Dingen, die es schon gibt. Und ich glaube nicht, dass du damit die Weltherrschaft übernimmst. Ich glaube, es braucht Kreativität und neue Ideen. Und irgendwie bin ich auch noch ein bisschen davon überzeugt, dass die meisten das auch in ihrer Wahrnehmung unterscheiden können. Daran bin ich auch klar.
Ich glaube ich auch, wobei wahrscheinlich jetzt in dieser Dynamik wir einen Status erreichen, wo man, ich sag mal, bei alltäglichen Dingen, ob das jetzt der Zeitungsartikel über das letzte Fußballspiel ist, was im Dorf stattgefunden hat, oder also solche Beispiele, dass du das komplett auch wieder auslagerst, das Thema Journalismus, dass man da keine menschliche Kreativität braucht, weil die jetzt auch nicht so groß ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt das letzte Bundesligaspiel von meinem Lieblingsverein beschreiben müsste, gut, fallen Tore oder nicht, ich erzähle, was die Aufstellung war und wie die gespielt haben. Und auf Basis der Daten aus dem Fußballspiel kann ich mir einen Text generieren lassen. Das ist ja also Fleiß, aber keine hohe Kunst, sag ich mal, Journalistinnen und Journalisten da auf die Füße zu treten, sondern da ist ja eigentlich eher die Kreativität, das Schaffen, dann der Blick hinter die Kulissen und zu recherchieren. Aber das Brot- und Buttergeschäft, das wird die KI übernehmen. Und ich glaube, da wirst du dann auch viele Menschen haben, die das dann nicht mehr unterschieden bekommen, weil die einfach auch diesen Blick nicht haben. Ne?
Ja, ja.
Also ich glaube,
sehr spannendes Thema, Henrik. Ich bin gespannt, wo es uns hinführt.
Ich bin auch gespannt. Ich denke, wir werden es auch immer mal wieder aufnehmen, weil es nun mal unsere Hochschullehre verändern wird. Vielleicht brauchen wir in 5 Jahren keine Hochschullehrenden mehr, weil die Vorlesungen komplett KI gesteuert sind und wir konzentrieren uns nur auf das große ganze Denken. Ne? Also wie man das so kennt, dass wir dann in unseren Ohrensesseln bei uns im Professorenbüro sitzen, in einer kleinen Schar an Studierenden und dann philosophieren wir über KI und die Welt oder so.
Weißt du, was total cool ist? Und das ist was, das muss man auch schätzen. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo so viel auf den Kopf gestellt wird. Das ist ja wie, keine Ahnung, als es die ersten Computer gab. Das ist wie, als die Pferdekutschen von Autos abgelöst wurden. Ja. Und das können wir jetzt live erleben, voller Bewusstsein. Das finde ich eigentlich mega spannend. Das macht mir richtig
Spaß. Also sehe ich es auch. Ja, genau. Ich denke auch, wir sind jetzt dann in der, was ist es dann, ich glaube, die 5. industrielle Revolution mit der KI. Und wir sind mit dabei, wir können sie gestalten. Auch da wird es wieder Leute geben, die werden abgehängt. Und die schaffen es, sich nicht anzupassen. Aber das war bei den vorherigen Revolutionsschritten auch so, dass es da immer Gewinner und Verlierer gibt. Aber wenn man sich darauf einlässt, offen ist und sagt, ich probiere es mal aus, ich gucke mal, was geht, in seinen persönlichen Möglichkeiten, dann ist das also spannend, wenn man da in seiner eigenen Welt, in seinem Dasein so ein bisschen die Zukunft oder seine Zukunft mitgestalten kann.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was das gibt. Also ich habe da richtig Bock drauf, das jetzt auch mit den Studierenden mal auszuprobieren. Wo sind die Möglichkeiten, die Grenzen, Stärken, Schwächen? Mal gucken, wo die Reise da so hingeht. Also ich freue mich jetzt schon aufs neue Semester und dann mal gucken, was die Studierenden da so von halten. Schauen wir mal.
Jawohl.
Prima, alles klar. Ich glaube, dann haben wir die KI soweit mal beleuchtet. Und ich denke, dann können wir diese Folge auch soweit abschließen. Und dann bedanke ich mich wieder, Christian, fürs Mitmachen und freue mich dann schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Und bis bald, Henrik. Tschüss.
Genau, bis dann, Christian. Ciao.